Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Den Predigttext lesen wir heute zunächst mal die ersten 9 Verse. Markus Kapitel 4, die Verse 1 bis 9. Die Predigt wendet sich dann dem ganzen Abschnitt zu. Und wiederum fing er, nämlich Jesus, an, am See zu lehren, und es versammelte sich eine sehr große Volksmenge zu ihm, so dass er in ein Schiff stieg und auf dem See saß, und die ganze Volksmenge war am See auf dem Land. Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen, und er sprach zu ihnen in seiner Lehre: Hört, siehe, der Sämann ging aus, um zu säen. Und es geschah, indem er säte, fiel das eine an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Und anderes fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging sogleich auf, weil es nicht tiefe Erde hatte, und als die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen schossen auf und erstickten es, und es gab keine Frucht. Und anderes fiel in die gute Erde und gab Frucht, indem es aufging und wuchs. Und es trug bis zu 30 und 60 und 100-fach. Und er sprach: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, heute am Erntedank Fest, eine Predigt zum Thema Ernte für die Ewigkeit. Am Erntedankfest freuen wir uns, dass Gott für uns sorgt. Wir danken ihm, dass wir wieder ein Jahr genug zu essen hatten. Auch die Ernte dieses Jahres ist weitgehend eingebracht. Mit den Gaben auf dem Altar, den unsere Schwestern schön geschmückt haben, wie jedes Jahr, geben wir Gott dafür die Ehre, denn er ist's, der alles wachsen und gedeihen lässt. Normalerweise richten wir an Erntedank den Hauptaugenmerk darauf. Dieses Jahr soll es mal ein bisschen anders sein. An Erntedank sind wir nämlich nicht die Einzigen, die ernten wollen. Es gibt, wer erntet zum Beispiel, bleiben wir in der Natur zunächst mal, auch Vorräte. Vögel zum Beispiel, Igel, Ameisen, Eichhörnchen. Ich habe mal einen als allererstes, der sprichwörtliche Benny, die Feldmaus, vor allem der Hamster, genau. Ich habe gelesen, bis zu 5 Kilo Körner bringt der im Herbst in seinen Bau. Da könnt ihr euch vorstellen, als es die früher noch massenhaft gab, warum die Bauern nicht so gut auf die zu sprechen sind. 100 Hamster, eine halbe Tonne Weizen fort. Alles unter Tage geschafft. Der Hamster. Eichhörnchen wurde schon genannt. Es vergräbt Nüsse und Eicheln im Boden oder versteckt sie in Rindenspalten und Astgabeln. Ich glaube, der wurde auch schon genannt, der hübsche Kerl, der Eichelhäher. Der legt sich aus Eicheln, Bucheggern und Haselnüssen auch Wintervorräte an. Und einem Tier, das seine Wintervorräte anlegt, dem klauen wir die regelmäßig und essen's. Habt ihr eine Vorstellung? Also wir, die meisten von uns hier nicht, aber die meisten von uns essen's. Genau, die Bienen. Denn der Honig, den der Imker schleudert und den wir essen, mit Genuss aufs Brot schmieren, das ist auch der Wintervorrat für die Bienen. Und damit die nicht im Winter verhungern, muss der Imker sie mit Zuckerwasser füttern, nachdem er ihnen den Honig geklaut hat. Nun sind aber nicht nur die Menschen und auch nicht nur verschiedene Tiere dabei, Ernte einzubringen. Es gibt noch einen, der auch Ernte einbringen will. Hat jemand eine Vorstellung, wer das sein könnte? Benny, Gott. Wir haben schon in der sehr ernsten Schriftlesung davon gehört, am Ende der Zeit schickt Gott seine Engel aus. Ist natürlich eine bildliche Rede in der Bibel an dieser Stelle mit der Sichel in der Hand. Da braucht man keine Sichel, aber die Bibel erzählt es uns in unserer bildlichen Vorstellungswelt. Und dann will Gott seine Ernte einbringen. Eine Ernte für die Ewigkeit. Und dann sondert Gott aus zwischen dem Unkraut und dem Weizen. Zwischen denen, die zu ihm gehören und denen, die nicht zu ihm gehören. Und Gott will uns einsammeln in seine himmlischen Scheunen. Das Säen und die Ernte sind in der Bibel immer auch ein Bild für unser Leben mit Gott. Dafür, ob Gottes Wort in unserem Herzen Wurzel schlägt, ob unser Leben vom Wort Gottes geprägt ist und ob unser Leben am Ende Frucht bringt für die Ewigkeit, ob wir selbst und durch uns andere gerettet werden zum ewigen Leben, als himmlische Ernte eingebracht werden. Darauf läuft eigentlich das ganze Leben, unser Dasein, das ganze Dasein aller anderen Milliarden von Menschen auf diesem Globus hinaus. Die Ernte ist ein großes Erntefeld, die Erde. Und hat ein einziges Ziel, dass möglichst viele von diesen Menschen, die auf dieser Erde leben, eines Tages als himmlische Ernte bei Gott eingebracht werden. Jesus redet davon auch verschiedentlich, etwa in den Gleichnissen vom Sämann, vom Unkraut unter dem Weizen oder, was wir gerade im Anfangsteil gehört haben, das Gleichnis selber vom vierfachen Ackerfeld. Gott möchte eines Tages eine reiche Ernte in seine himmlischen Scheunen einbringen und dafür sät er sein Wort reichlich. Da sehen wir so ein Bild von Jesus als dem göttlichen Sämann, der über die Erde geht und den Samen ausstreut. Was ist denn der Same, den Gott ausstreut? Weiß das einer? Das Wort. Das Wort. Aber nicht überall fällt sein Wort auf fruchtbaren Boden. Mitten durch die Äcker geht wie im wirklichen Leben auch der Weg. Der Bauer muss ja sein Feld erreichen und seinen Acker. Und nun sagt uns Gottes Wort, auch auf diesen Weg fallen Samenkörner. Aber was haben die für ein Problem, Jan, wenn die auf den Weg fallen? Erwachsen sie nicht. Warum? Was ist das Problem, Benny? Schließlich kommen auch die Vögel, genau. Auf dem Boden bleiben die liegen, ja, auf dem Weg. Da können sie keine Wurzeln schlagen, der Boden ist zu hart. Sie liegen in der Sonne, verlieren ihre Keimkraft und vor allem die Vögel kommen, sagt Jesus, und picken sie weg. Jetzt gönnen wir natürlich den Vögeln, wenn die auch was zum Fressen finden. Aber Jesus meint im Gleichnis natürlich was ganz anderes, was er schon gesagt hat, der Same ist das Wort. Das wird nicht von den Vögeln gefressen, aber ein anderer kommt, der das Wort Gottes wieder wegnimmt aus den Herzen der Menschen, so schnell er nur kann. Das ist Satan. Wo immer einer das Wort Gottes hört, sei es heute Morgen im Gottesdienst oder sonst irgendwo, und weiß nicht, wie er mit der Botschaft von der Liebe Gottes umgehen soll. Einer weiß es sofort und zögert nie, der Satan. Er hat nur ein Ziel, das Wort Gottes wegzunehmen, es wieder aus unseren Herzen zu stehlen, dass wir nicht mehr dran denken. Und da ist der Blitz schnell. Die Ausleger sind sich einig, dass die Vögel auch diese Schnelligkeit zum Ausdruck bringen sollen in diesem Gleichnis. Wir kennen das aus vielen Situationen im natürlichen Leben. bei den Tieren, etwa aus der Wüste. Sobald ein Tier in der Wüste gefallen ist, das muss noch nicht mal gestorben sein, das reicht schon, wenn es todkrank sich dahin schleppt, am Boden liegt, dann ist schon wer da? Die Geier. Die Geier, die hoch oben in den Lüften kreisen und mit messerscharfem Blick sehen, wo ein krankes Tier ist. Denn die ernähren sich ja nicht von der Jagd, sondern von toten, sterbenden Tieren. Dann warten sie. Ein sicheres Zeichen, sagt die Bibel auch, wo Aas ist, da sammeln sich die Geier. Blitzschnell sind sie da. Und wo immer Gottes Wort gesät ist, da ist der Teufel schon da. Er weiß genau, wo harter Wegboden ist, um Gottes Wort möglichst schnell wieder wegzunehmen. Warum tut er das? Damit wir Gott nicht vertrauen und nicht gerettet werden, sagt Jesus, Vers 12. Satan ist nicht nur der Feind der Menschen, nicht nur der Feind Gottes, er ist auch der große Feind der Menschen. Er will die Menschen mit sich ins Verderben reißen. Unser Heil, unsere Erlösung, unser ewiges Leben in der Gemeinschaft mit Gott, das will er nicht zustande kommen lassen. Aber wer sind die, bei denen er so leichtes Spiel hat? Bei denen er den Samen, das Wort Gottes, einfach wegnehmen kann? Das sind die, an denen Gottes Geist noch nicht gewirkt hat. Ihre Herzen sind hart wie ein festgetretener Weg. Vielleicht hat noch nie jemand für sie gebetet. Vielleicht hatten sie keine gläubigen Eltern und haben vorher nie von Jesus gehört. Oder sie sind in einer Gemeinde groß geworden, wo kein frohmachender Glaube gelebt wurde. Das gibt's leider auch. Wo es die ganze Zeit nur heißt, du darfst und du darfst nicht. Aber von der Kraft Gottes haben sie nichts erlebt. Dass ein lebendiger Gott da ist, der ihre Gebete hört, der hilft, der rettet. Das alles ist ihnen fremd, ganz fremd. Bei solchen Menschen ist es dem Satan ein leichtes, das Wort Gottes wegzunehmen. Sie sind ganz mit Geld verdienen, Karriere machen und Spaß haben beschäftigt. Sie ahnen nicht einmal, dass ihnen das Wichtigste dabei entgeht. Sie sehen die Hand nicht, die Gott nach ihnen ausstreckt, voller Liebe. Sie wissen nicht, dass Gott mit ihnen leben will. Sie wissen noch nicht einmal, dass ihr Leben einen Sinn hat. Dass es nach dem Tod weitergeht und das Schönste überhaupt erst noch kommt. Für all das verschließt ihnen Satan vollständig die Augen und das Herz. Was können wir für solche Menschen tun? Beten. Beten, dass Gott ihnen die Augen öffnet. Beten, dass sie ins Fragen kommen nach dem Zweck ihres Daseins. Ob das wirklich alles sein kann? Arbeit, Hobby, Familie, Urlaub. Dass sie anfangen nachzudenken, wo kommt mein Leben eigentlich her und wo geht's hin? Dass sie sich Gedanken machen, ob es nicht vielleicht doch eine Ewigkeit gibt. Und wo sie ganz persönlich diese Ewigkeit verbringen werden. Diese Menschen können auch selbst etwas tun. Sie können sich an Gott wenden. Sie können rufen, Herr, wenn es dich gibt, dann mach dich in meinem Leben bemerkbar. Öffne mir die Augen für dein Wirken. Öffne mir das Herz, dass ich dein Wort verstehe. Denn Gottes Wort ist eine Kraft, die wirkt, was es sagt. Damit kommen wir zum nächsten Boden, auf den Samen fällt. Das sieht schon viel erfreulicher aus. Die Körner haben gekeimt, sie haben Wurzel geschlagen, kräftig sprießen schon die Halme. Das könnte was Gutes werden. Aber die Sache hat einen Haken. Wer sieht's auf dem Bild? Wenn er genau hinguckt, sieht man's? Gleich unter den Wurzeln, unter dem dünnen Boden kommt schon der steinige Untergrund. Die Bodenschicht ist nur hauchdünn. Gleich nach ein oder zwei Zentimetern kommt schon der Fels. Die Samenkörner haben zwar in dem Boden schnell gekeimt, denn über dem steinigen Boden ist's besonders warm, aber nachdem sie gekeimt haben, kommen sie mit ihren Wurzeln nicht mehr weiter nach unten. Solange es feucht und kühl ist, überleben sie einigermaßen, aber sobald es warm und trocken wird, welken sie dahin genauso schnell, wie sie gewachsen sind. Das Wasser fehlt. Das sind Strohfeuerchristen, so könnte man die benennen. Menschen, die hören von Jesus, die hören wirklich zu. Die sitzen im Gottesdienst nicht und denken dabei schon nur ans Mittagessen, die hören wirklich zu. Und die freuen sich. Und die sagen, klasse, Jesus liebt mich, spitze, ich will auch zu Jesus gehören. Das ist ganz natürlich. Wenn ein Mensch begreift, dass Jesus ihn liebt, dann kann er eigentlich gar nicht anders als begeistert sein und Ja sagen von ganzem Herzen. Und es ist herrlich, wenn Menschen schnell auf die Einladung Gottes reagieren. Das sagt die Bibel auch. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, verstockt eure Herzen nicht. Heute, schnell. Jetzt ist der Moment der Entscheidung. Es ist gut, die Hand Gottes gleich zu ergreifen, wenn man sieht, dass Gott sie uns ausstreckt. Aber gerade ein schnelles Ja darf kein oberflächliches Ja sein. Und das ist bei Strohfeuerchristen das Problem. Sie sind begeistert für Jesus. Aber ihre Begeisterung ist eine oberflächliche Begeisterung. Es ist keine echte Liebe zu Jesus in ihnen und kein fest verwurzeltes Vertrauen. Sie haben sich für ein Leben mit Jesus entschieden, weil sie sich davon eine Verbesserung ihres täglichen Lebens versprochen haben. Das stimmt. Die Gemeinschaft mit Jesus ist eine unendliche Verbesserung für unser Leben. Wir könnten stundenlang darüber reden und Zeugnis geben, was durch Jesus auch in unserem Alltag besser wird. Schon allein, dass wir getrost mit ihm leben können. Aber Jesus ist weit mehr als nur eine Verbesserung fürs Hier und Heute. Jesus ist die einzige Möglichkeit, Sinn und Ziel unseres Lebens zu erreichen. Ein Leben ohne Gott, ein Leben unter der Herrschaft der Sünde ist ein Fehlschuss. Seht ihr hier mit dem Pfeil? Die Zielscheibe, die sieht man nur gerade unten noch ein bisschen ins Bild gucken. Der Pfeil ging glatt daneben. Wie viele Punkte gibt das beim Wettkampf? Jan? Null. Absolut null. Ein Fehlschuss eben. Das hebräische Wort für Sünde, für ein Leben ohne Gott, heißt wörtlich Fehlschuss. Interessant, gell? Das hebräische Wort für Sünde heißt Fehlschuss. Schuss daneben, Ziel verfehlt. Und das ist dramatisch, denn wir haben, wie viel Leben haben wir? Jan? Eins. Hat einer mehr? Wir haben ein Leben, ein einziges. Der Bogenschütze, der den Pfeil abgeschossen hat, der hat im Zweifel noch einen ganzen Köcher voll. Der kann es mit dem nächsten Schuss besser machen. Wir haben ein einziges Leben. Einen einzigen Versuch. Und dieses eine Leben, das können wir richtig führen oder falsch. Dieses eine einzige Leben, das führt entweder in die ewige Herrlichkeit oder ins ewige Verderben. Und das haben die Strohfeuerchristen nicht wirklich begriffen. Und das hat Folgen. Solange Gottes Wege so sind, wie es ihnen gefällt, solange sind sie begeisterte Christen und singen am Sonntag besonders kräftig Halleluja. Aber wenn schwerere Zeiten kommen, wenn Gott andere Pläne hat als sie, wenn Druck und Widerstand kommen, dann fallen sie ab. Dann zeigt sich, dass ein ganz dünner Boden ist, in dem ihr Christsein lebt, und drunten harter Fels. Sie sagen schnell Ja zu all den guten Dingen, die Gott ihrem Leben hinzufügen will. Aber sie legen nicht ihr ganzes Leben Gott vorbehaltlos in die Hände. Sie wollen Gottes gute Gaben haben, aber sie verfolgen in ihrem Leben weiter ihre eigenen Pläne und Ziele. Sie lassen sich nicht von Gott zu den Zielen führen, die er für sie vorgesehen hat. Was können wir für solche Menschen tun, dass wir keine oberflächliche Botschaft bringen, in der wir zwar zu Recht die Liebe und Barmherzigkeit Gottes in den Vordergrund stellen, aber zu Unrecht unterschlagen, dass Jesus unser ganzes Leben haben will. Denn Jesus möchte, dass unser Leben ein Volltreffer wird. Ein Schuss mitten ins Ziel, mitten in die Ewigkeit. Dazu reicht es leider auch beim dritten Ackerfeld nicht. Dabei sieht es hier doch super gut aus. Die Samen haben gekeimt, die jungen Pflänzchen sind ordentlich gewachsen. Es gibt, wenn wir genau hingucken, so gut wie keine Steine. Der felsige Grund ist nicht das Problem. Da sollte nichts mehr schiefgehen. Tatsächlich ist das Wort hier auf guten Boden gefallen. Es hat gekeimt, es hat Wurzeln geschlagen. Da haben Menschen eine klare Entscheidung für Jesus getroffen. Da wächst echtes Leben mit Gott. Das ist übrigens ein ganz tiefer Ernst, ich will da jetzt heute nicht weiter drauf eingehen, aber ein ganz tiefer Ernst an diesem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, dass in den Ackergebieten 2 und 3 Leben mit Jesus begonnen hat, das aber nicht zum Ziel kommt. Auch hier beim dritten Feld, es kommt nie zur reifen Frucht, obwohl wir mit ganzem Ernst festhalten müssen, der Same wurde nicht nur gestreut, er hat gekeimt, er hat Wurzeln getrieben, er ist gewachsen. Da ist was passiert. Aber diese Menschen wachsen nicht zu dem, wozu Gott sie geschaffen und berufen hat. Es geht nie der Segen von ihnen aus, den Gott in ihr Leben hineingelegt hat. Wenn Gottes Wort uns trifft, liebe Geschwister, liebe Gäste, dann ist immer Segen in unserem Leben. Gottes Wort ist immer segenswirkende Kraft. Die Frage ist nur, ob wir diesen Segen verderben lassen, ungenutzt verstreichen lassen, oder ob wir Gott bitten und ihm unser Leben zur Verfügung stellen, dass dieser Segen sich entwickeln kann. Warum kann er sich im Leben dieser Menschen nicht wirklich zu reifen Frucht entwickeln? Auch hier hat die Sache einen Haken. Spurgeon, der bekannte englische Erweckungsprediger, sagte, Jesus ist ihnen nicht alles geworden. Jesus ist ihnen nicht alles geworden. Es sind sowohl als auch Christen. Sowohl als auch. Sie tanzen auf 2 Hochzeiten. Sie nehmen Jesus an, aber sie lassen die Welt nicht los. Die halten sie auch noch fest. Und schließlich wächst die Welt ihrer Beziehung zu Jesus über den Kopf. Das sind die Dornen und die Disteln, die wachsen. Und die erdrücken schließlich die gesunde, gute Saat. 3 Dinge nennt Jesus, die diesen sowohl als auch Christen über den Kopf wachsen. Erstens sagt er, es sind die Sorgen des täglichen Lebens. Das kennen viele von uns. Essen, Trinken, Kleidung, das brauchen wir. Und wenn es da knapp wird, dann kommen die Sorgen wie Disteln und Dornen in unserem Leben, in unserem Herzen, in unseren Gedanken hoch. Das ist eine echte Glaubensgefährdung für die Ärmeren und Schwächeren unter uns. Wer wenig hat, der steht schnell in der Gefahr, die Sorge ums Existenzminimum zum Dornengestrüpp in seinem Herzen heranwachsen zu lassen. Das sollten wir nicht vorschnell verurteilen. Wer selber schon in entsprechender Situation war, weiß, wie groß diese Gefahr ist. Dann erstickt die Sorge ums tägliche Auskommen die Freude an Jesus. Menschlich, zutiefst verständlich, aber trotzdem dürfen wir diesen Menschen und uns selber immer wieder sagen, was Jesus gesagt hat, wenn du in meine Nachfolge trittst, dann ist es meine Sache, für dich zu sorgen. dann dürfen wir im Vertrauen auf den Herrn diese Disteln und Dornen kräftig ausjäten und wegwerfen. Denn genau das sagt Jesus, all eure Sorgen, all dieses Distel- und Dorngestrüpp in eurem Leben, reißt's raus und werft's auf mich, denn ich sorge für euch. Das Zweite, sagt Jesus, ist die gegenteilige Gefahr. Mein Großvater, einer meiner Großväter, war ein ganz besonders kluger Mann, der pflegte zu sagen, viel Han ist nix und zu wenig Han ist auch nix. Beides hat eine Gefahr. Viel haben ist auch eine Gefahr. Der Besitz vieler irdischer Güter. Der Volksmund weiß, je mehr er hat, je mehr er will, nie schweigen seine Klagen still. Die Gefahr der Vermögenden und Begabten. Die haben es nicht einfach besser, die haben nur andere Sorgen. Die haben die Sorge, wie kann ich all das erhalten, was ich habe? Wie kann ich mein vieles Geld vor der Steuer und vor dem Finanzamt in Sicherheit bringen? Wie kann ich es zukunftsträchtig anlegen, damit sich's vermehrt? Hier lauert auch die Gefahr, den beruflichen Erfolg, die Karriere über die Pläne und Ziele Gottes für mein Leben zu stellen. Begabte Leute sind überall gefragt. Habe ich immer wieder erlebt, und gerade die Begabung wird dann in der Welt leicht so beansprucht, dass für das Reich Gottes nichts mehr übrig bleibt. Der Besitz vieler irdischer Güter kann auch so ein Dorngestrüpp werden, das das geistliche Leben überwuchert und schließlich erstickt. Dann hat man im Leben alles erreicht. Großes Haus, volles Bankkonto, dickes Auto, jedes Jahr zweimal Urlaub. Aber das geistliche Leben ist verdorrt. Und das Dritte sagt Jesus, die Begierden nach den übrigen Dingen. Vergnügen. Das ist ohne Zweifel die Hauptgefahr unserer heutigen Zeit. Wenn in vorausgehenden Generationen noch Pflichtbewusstsein, Treue und Fleiß die großen Eigenschaften waren, denen man nachgestrebt hat, dann ist es heute das Vergnügen, Spaß haben. Jesus aber sagt, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. Und dann geht es ganz prima weiter. Dann sagt Jesus nicht, und den Rest, den gibt es irgendwann mal in der Ewigkeit. Das meinen manche, aber Jesus sagt es nicht. Was sagt Jesus über die übrigen Dinge? So wird euch das alles zufallen. Jesus sagt, eure Gedanken sollen auf mich gerichtet sein, auf das Reich Gottes, dass ihr mit euren Gaben, mit eurem Leben, was ich euch gegeben habe, etwas seid zu meiner Ehre. Und ich sorge dann dafür, dass das andere alles, wonach die Welt trachtet, dass ihr das auch habt, in dem Maß, wie ihr es braucht. Es wird euch zufallen. Aber euer Dichten und Trachten soll nach mir gehen. Und keiner braucht Angst haben, dass er zu kurz kommt, wenn er ganz mit Jesus lebt. All unsere Sorgen, auch alle Sorgen, zu kurz zu kommen, dürfen wir getrost Jesus überlassen. Und dann wird unser Leben zu einem guten und fruchtbaren Land, und damit kommen wir zum vierten Ackerboden. Da gibt es keine Steine und auch kein Unkraut. Und so sieht das Leben derer aus, von denen Jesus sagt, die das Wort annehmen, und dann geht es weiter, und behalten. Das ist so wichtig, dass wir das Wort nicht nur annehmen. Mancher hat schon das Wort angenommen, aber nicht behalten. Und deshalb sagt Jesus, so sieht das Leben derer aus, die das Wort annehmen und behalten. Sie halten an Jesus fest, ganz egal was kommt. Sie wissen, einen anderen Weg gibt's nicht. Gottes Wort schlägt in ihren Herzen tiefe Wurzeln. Das heißt nicht, dass es bei denen nicht auch bedrängt ist, Not, Widerstand, alles mögliche andere gibt. Aber all das darf bei ihnen nicht die Oberhand gewinnen. Und dann bringt ihr Leben Frucht. 30, 60, 100-fach. Sie werden zu Menschen, von denen Ströme des Segens ausgehen. Und wisst ihr, jeder von uns, ob jung oder alt, ist von Jesus zu einem solchen Leben berufen. So ein Leben, das so aussieht, das will Jesus für uns. Ein Leben, das das Wort Gottes mit ganzem Ernst aufnimmt, in dem Jesus wirklich der Herr sein darf. Gott hat auch uns geschaffen und berufen, für viele Menschen zum Segen zu sein. Ist das nicht eine herrliche Sache, wenn unser Leben und unsere Gemeinde solch einem reifen Erntefeld gleichen? Und daran muss es nicht fehlen. Jesus hat uns alles gegeben, auch unserer Gemeinde, alles gegeben, dass es so aussehen kann. Es braucht eigentlich zwei Dinge dafür. Das erste, eine klare Entscheidung für Jesus, die Jesus an die erste Stelle setzt. Und zweitens das Gebet, das aus einem tiefen kindlichen Vertrauen zu Jesus kommt. Das sind die Wurzeln. Nur durch ein tiefes Vertrauen auf Jesus und durch ein Gebet, das aus diesem Vertrauen wächst, wächst auch eine reiche Ernte für die Ewigkeit. Eigentlich ist es aber nicht viel, gell? Zum Herrn Jesus Ja sagen, wer kann das nicht? Selbst der, der keine Stimme hat, weil er stumm ist, der kann es in seinem Herzen. Jeder Mensch kann ganz einfach zu Jesus sagen, ja, Herr Jesus, ich will mit dir leben. Von ganzem Herzen. Und auf Jesus vertrauen, warum sollten wir das nicht? Der uns so sehr liebt, der alles für uns getan hat. Und dann in diesem Vertrauen beten, dranbleiben. Erst kürzlich hat ein Pfarrer festgestellt, dass wir in Deutschland seit langem praktisch keine Erweckungen mehr haben. Leider sieht unser deutsches Volk und Land gar nicht wie so ein reifes Erntefeld aus. Und er sagte, wir müssen wissen, dass wir selbst ohnmächtig sind und deshalb ganz auf die Kraft Gottes schauen. Das ist wahnsinnig wichtig. Wenn wir jetzt sagen, an uns liegt es, wir müssen es machen, dass wir so ein Erntefeld werden, dann geht es schon schief. Er sagt weiter, Erweckung geschieht eben nicht, indem wir unsere Methoden verfeinern oder den Arbeitseinsatz erhöhen, nach einer 40-45-Stunden-Woche im Beruf noch eine 20-Stunden-Woche in der Gemeinde. Darunter geht es nicht. Auch so nicht. Er sagt, wir müssen vielmehr das Geheimnis der Vollmacht entdecken. Neu entdecken. Und Vollmacht wird wem geschenkt? Den Betern. Warum? Ganz einfach. Weil der Beter sich an den Herrn wendet, weil der Beter alles von seinem himmlischen Gott und Vater erwartet. Nicht von sich und nicht von anderen, sondern von dem einen, der alles hat und der alles weiß und der alles kann. Und dieser Pfarrer, der hat sich in seinem Leben gründlich mit der Geschichte von Erweckungen beschäftigt und er stellt fest, in Hunderten von Beispielen ist der Zusammenhang zwischen Gebet und Erweckung bezeugt. Und er zitiert Billy Graham, der gesagt hat, es gibt drei Bedingungen für eine Erweckung. Gebet, Gebet und Gebet. Auch wir, liebe Geschwister, wollen beten, dass Gott doch noch einmal eine Erweckung schenkt. Dass auch unsere Umgebung durch unsere Gebete, durch die Kraft des lebendigen Gottes in Riedlingen, in der Eichenau und Umgebung zu einem solchen reifen, goldgelben, geistlichen Erntefeld wird. Dass Gott noch eine reiche Ernte hier einbringt. Dass wir selber dazugehören und dass wir vollmächtige Boten sein dürfen. Im Wissen um unsere Ohnmacht, mit unserer Kraft ist nichts getan. Aber im Vertrauen auf seine Kraft. Amen.